Ich habe bereits gesagt, heute feiern wir Abendmahl. Und bevor wir das tun, möchte ich mit euch ein bisschen darüber nachdenken und eintauchen da rein, was Abendmahl ist. Und wenn du etwas über das Abendmahl weißt, dann weißt du wahrscheinlich, dass es beim Abendmahl etwas mit Brot und mit einem Kelch zu tun hat. Und das habe ich auch dabei. Hier vorne ist das Brot und einen Kelch. Und wenn du etwas über das Abendmahl weißt, stehen die Chancen gut, dass du weißt, dass in diesem Kelch Wein ist oder heute in unserem Fall Traubensaft. Und dass das Brot und der Wein oder der Traubensaft etwas bedeuten. Das Brot steht für den Leib von Jesus, also den Körper. Und das Blut in dem Kelch, da habe ich mich schon versprochen. Ne? Der Wein oder der Saft in dem Kelch steht für das Blut von Jesus. Und es gibt vier Stellen im Neuen Testament, wo berichtet wird, wie Jesus dieses Abendmahl einsetzt. Wie Jesus das mit seinen Jüngern damals gefeiert hat und gesagt hat, und tut das immer wieder. Und seit 2000 Jahren tun das Christen auf der ganzen Welt. Und ich möchte in die Stellen mit euch reinschauen. Und es wäre gut, wenn einige in der Seite des Raumes hinten mal Matthäus 26 aufschlagen. 26 bis 28, die Verse sage ich nochmal. In der Seite des Raumes weiter in der Mitte Markus 14, 22 bis 24. Hier vorne brauche ich Lukas 22, 19 bis 20. Lukas 22. Und hier drüben 1. Korinther 11, 23 bis 25. Also Matthäus 26, Markus 14, Lukas 22 und 1. Korinther 11. In all diesen vier Stellen hören wir, was Jesus über das Brot und den Kelch mit dem Wein sagt. Und wie er beschreibt, dass das für seinen Körper, seinen Leib und für sein Blut steht. Und das hören wir jetzt. Und wir schauen als erstes uns mal die Stellen an, wo er über das Brot spricht. Also dort steht, dass Jesus das Brot nahm, er zerbrach es. Er sprach ein Dankgebet oder Segensgebet. Und dann sagt er etwas über dieses Brot. Kann jetzt jemand von euch dort hinten vorlesen, wie das in Matthäus 26 wiedergegeben wird? Was sagt er über das Brot? Nehmt und esst, das ist mein Leib. Was lesen wir zum Brot in Markus 14? Nehmt, das ist mein Leib. Was haben wir in Lukas 22? Was wird da über das Brot gesagt? Mein Leib für euch gegeben. Und ähnlich steht es auch in 1. Korinther 11. Was steht dort über das Brot? Das ist mein Leib, der für euch gebrochen oder hingegeben wurde. Und auch da tut das zu meinem Gedächtnis. Okay, nehmt und esst. Das ist mein Leib, für euch gebrochen. Diese Bedeutung gibt Jesus dem Brot. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann hat das diese Bedeutung. Deswegen, wenn wir Abendmahl feiern und einander das Brot reichen, sagen wir, Christi Leib für dich gegeben. Weil Jesus genau das über das Brot sagt. Und jetzt kommst du zu dem Kelch. Was steht in Matthäus 26 über den Kelch? Was sagt Jesus wörtlich über den Kelch und den Wein in dem Kelch? Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Wunderbar. Markus 14, was steht dort? Das ist mein Blut des Bundes oder des neuen Bundes. So ähnlich heißt es nämlich auch in Lukas 22. Da lesen wir, für euch vergossen. Und schließlich noch 1. Korinther 11. Jesus hat also diesen Kelch mit Wein und er gibt diesem Wein eine Bedeutung. Und er sagt zu diesem Wein, trinkt davon, trinkt alle davon. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes. Oder das ist der neue Bund in meinem Blut, je nach Stelle, die wir gehört haben. Das ist für euch oder für viele vergossen. Es ist für euch vergossen, es ist für viele vergossen. wenn wir Abendmahl feiern, dann haben Brot und Saft diese Bedeutung. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Jesus spricht davon, dass er sich selbst hingibt und dass er stirbt. Das ist die Bedeutung, dass er in den Tod geht, seinen Leib brechen lässt, sein Blut vergießt, für uns, für euch gegeben, für euch vergossen. Also wenn wir Abendmahl feiern, dann sind wir direkt bei dem Tod von Jesus. Und bei der Frage, was bedeutet dieser Tod von Jesus? Und warum macht er irgendwas mit uns? Da ist jemand vor 2000 Jahren, der gestorben ist, der von allem, was wir wissen, extrem brutal getötet wurde. Aber warum sollte das etwas mit uns zu tun haben? Darüber kann man ganz viel sagen, keine Sorge, das mache ich jetzt nicht alles. Aber ich möchte mit euch darauf schauen, was Jesus selbst sagt, was sein Tod für uns bedeutet. Und dafür brauche ich wieder 4 Bibelstellen. Von dort hinten brauche ich Matthäus 26, Vers 28, da seid ihr nämlich schon in dem Abschnitt. Aus der Mitte brauche ich Markus 10, Vers 45. Hier vorne hätte ich gerne Johannes 10, Vers 11 und von hier drüben Johannes 15, Vers 13. 4 Bibelstellen, 4 Dinge, die Jesus über sich, über seinen Kreuzestod für uns sagt. Das erste haben wir eben schon gehört, wir hören es trotzdem noch einmal. Matthäus 26, Vers 28, da sagt Jesus, zur Vergebung der Sünden. Jesus sagt, er ist für die Vergebung unserer Sünden gestorben. Vielleicht denkst du so, boah, das wäre doch gar nicht nötig gewesen. So schlimm bin ich gar nicht. Ich kenne welche, die sind so schlimm. Die brauchen das, dass du für sie stirbst, aber ich nicht. Wenn du so denkst, denkst du wie viele Menschen, aber Jesus denkt, doch, du brauchst es. Und das ist vielleicht provokativ für dich, anstößig, vielleicht ärgert es dich, aber wenn wir sagen, nein, ich brauche das nicht, dann sagen wir, wir brauchen Jesus nicht. Dann brauchen wir auch das Abendmahl heute nicht. Und es ist in Ordnung, wenn du diese Entscheidung für dich heute triffst und ich bete, dass sich Jesus dir so zeigt, dass du eines Tages dazu kommst zu sagen, oh doch, ich brauch's doch. Der Tod Jesu, da geht es um die Vergebung unserer Sünden. Und es geht um Befreiung. Was sagt Jesus in Markus 10, Vers 45? Super, ein bisschen wörtlich übersetzt heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Als Lösegeld. Also das Bild, was Jesus hier benutzt, ist, da ist jemand entführt worden, da ist jemand gefangen genommen worden und jetzt steht eine Lösegeldzahlung aus. Und Jesus sagt, ich zahle dieses Lösegeld und dieses Lösegeld ist mein Leben. Also Jesus sagt, wir sind wie gefangen genommen. Und an wen oder was denkt er, wer uns gefangen nimmt? Durch 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch hört man immer wieder dieselbe Antwort. Ohne Jesus sind wir gefangen in Sünde, im Tod und vom Teufel. Es gibt böse Mächte und die nehmen uns gefangen. Die Sünde ist nicht nur etwas Falsches, was wir tun. Die Sünde wird in der Bibel als eine Macht beschrieben, die uns gefangen hält. Und wir sind gefangen genommen durch Mächte des Todes. Krankheit, die irgendwann bis zum Tod führen wird. Wir sind gefangen. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben, um dich zu befreien. Wieder können wir sagen, ah, danke Jesus, gar nicht nötig. Aber Jesus sagt, doch, es ist nötig. Und das Letzte ist, Jesus sagt, dass er stellvertretend für uns stirbt. Also sein Tod ist mehr als ein moralisches Vorbild. Wir können auf Sokrates gucken, falls du ein bisschen Kulturgeschichte magst. Sokrates hat den Schierlingsbecher getrunken, so einen Giftbecher, weil er zu seinen Idealen stand. Er wollte von seinen Idealen nicht abschwören und deswegen ist er lieber gestorben, als dass er davon abfällt. Das ist ein tolles moralisches Vorbild für viele Leute. Aber der Tod von Jesus ist seinem eigenen Anspruch nach mehr als ein moralisches Vorbild. Es ist stellvertretend für uns. Johannes 10, Vers 11, da sagt Jesus über den guten Hirten und dass er der gute Hirte ist. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. stellvertretend. Das Bild, was Jesus da bringt, ist, ihr seid meine Schafe. Ich habe euch gern und ich bin verantwortlich für euch und ich beschütze euch. Und wenn der Feind kommt, um euch anzugreifen, böse Raubtiere, dann werde ich mit ihnen kämpfen, damit ihr nicht gerissen werdet, damit ihr nicht getötet wird. Ich gehe sogar in den Tod. Ich lass mich umbringen, damit ihr leben könnt. Das ist kein moralisches Vorbild, das ist Stellvertretung. Und warum macht Jesus das? Das erzählt er uns in Lukas 15, Vers 13. Er tut es aus größter Liebe. Niemand liebt mehr als der, der sein Leben gibt für andere. Er tut es aus Liebe. Er gibt sein Leben für andere. Nicht als Vorbild, sondern stellvertretend. Also was bedeutet der Tod von Jesus? Und über alles könnten wir jetzt noch länger reden, machen wir heute nicht. Wir sagen nachher bei der Abendmahlsliturgie Geheimnis des Glaubens. Wir reden hier über ein Geheimnis und mein Gebet ist, dass wir ein kleines bisschen von diesem Geheimnis heute schmecken dürfen und auch ein bisschen verstehen dürfen. Aber Jesus sagt, sein Tod bedeutet Vergebung der Sünden, Befreiung aus Gefangenschaften, ein Lösegeld für viele, und zwar stellvertretend. Er als der gute Hirte, der sein Leben für uns einsetzt, aus größter Liebe. Und Jesus spricht von diesem neuen Bund. Der Kelch des neuen Bundes in seinem Blut. Ein neuer Bund. Ein Bund, das ist so ein bisschen fern aus unserer Lebensrealität, außer bei der Ehe. Wir reden doch von einem Ehebund. Ein Ehebund beschreibt eine neue Beziehungsqualität. Eine neue Art der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Das meint Ehe. Ein neuer Bund, von dem Jesus hier spricht, meint eine neue Beziehung, in der wir zu Gott stehen. Er vergibt uns unsere Schuld, er befreit uns aus Gefangenschaften, er geht stellvertretend in den Tod für uns, damit wir eine neue Beziehung zu Gott haben können. Und das führt uns zu einer neuen Beziehung zu Gott. Es führt uns zu einer neuen Beziehung, zu einer Gemeinschaft, zu der wir gehören. Wir nennen das theologisch die Kirche. Und es führt uns auch in eine neue Beziehung zu allem außerhalb dieser Kirche. Wir nennen das theologisch häufig die Welt. Dazu noch drei Bibelstellen, die letzten drei Bibelstellen des Tages. Ich brauche von dort hinten Johannes 6, Vers 56. Johannes 6, 56. Von hier brauche ich 1. Korinther 10, 17. Und hier brauche ich 1. Korinther 11, 26. Johannes 6, 56, 1. Korinther 10, 17, 1. Korinther 11, 26. Als erstes Johannes 6, Vers 56. Was steht dort? Er in mir und ich in ihm. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das sagt er in Johannes 6, das ist lange bevor er dieses Abendmahl eingesetzt hat. Für die Leute, die es damals gehört haben, muss das total verstörend gewesen sein. Für uns heute ist es ein bisschen verständlicher. Nach den Texten, die wir gelesen haben, meint er mit dem Fleisch sein Leib, das Brot. Und mit seinem Blut meint er den Wein oder den Saft im Kelch. Jesus sagt, wenn du das isst und wenn du das trinkst, dann bist du mit mir verbunden. Ich in dir und du in mir. Das drückt dieses neue Verhältnis zu Gott aus, was du in diesem neuen Bund hast. Du bist neu verbunden mit Jesus. Eine neue Verbindung zu Gott in Jesus Christus. Das, wenn wir Abendmahl feiern gleich und wenn du dich entscheidest, mit Abendmahl zu feiern, ist das die Bedeutung für dich und Gott. Du nimmst Jesus in dich auf, er in dir und du bist in ihm. Eine enge Verbundenheit. Und das Schöne am Abendmahl ist, du kannst das schmecken. Das führt dann zu einer Beziehung, die du hast, zu einer Gemeinschaft, die wir Kirche nennen. Nämlich zu all den anderen, die auch zu dieser Bundesbeziehung gehören, die zum neuen Bund gehören. Das sind alle anderen Christen hier in Greifswald. Das sind alle anderen Christen weltweit. Und ich finde es wunderschön, dass wir heute aus verschiedenen Nationen Menschen hier haben. Wir sprechen von dem Leib Christi, wenn wir über die weltweite Kirche reden. Und wir reden übrigens nicht nur von Christen, wir reden auch von dem jüdischen Volk. Denn Paulus macht deutlich, wir sind als Christen hineingepfropft, dort in dieses jüdische Volk, das Gott erwählt hat. Da ist eine Verbundenheit. Wir haben hier Johannes 10 gehört, der gute Hirte. Jesus spricht von seinen Schafen und er sagt, ich hab noch eine andere Herde, die ich dazu führen werde. Wir Nichtjuden sind diese andere Herde. Jesus spricht zuerst zum jüdischen Volk. Auch da ist eine Verbundenheit. Jesus hat nicht zwei Herden, die zwei Herden bleiben, sondern er hat zwei Herden, die zu einer Herde werden. Jesus hat nicht zwei Leiber, er hat einen Leib Christi. Er hat nicht mehrere Kirchen, so gut wir als Christen da drin sind, uns zu trennen und in verschiedene Konfessionen und Denominationen aufzuteilen und zu sagen, du bist falsch und du bist falsch. Jesus hat nicht mehrere Kirchen, er hat eine Kirche. Die Kirche wird beschrieben als Braut, als die Braut von Jesus. Jesus hat eine Braut, nicht mehrere, er hat keinen Harem. 1. Korinther 10, Vers 17, dort steht, Paulus spielt mit diesem Bild vom Brot. Es ist ein Brot, was wir beim Abendmahl teilen. Und wir alle essen von diesem einen Brot, was für den Leib von Jesus steht. Wir alle weltweit, die wir zu Jesus gehören, tun das. Und das macht uns zu einem Leib. Das macht uns zu einer Einheit. Das macht uns zum Leib Christi. Nicht zu einem Leib Christi neben anderen, sondern zu dem Leib Christi. Wir sind Teil der weltweiten Kirche. Dieser neue Bund bedeutet zuerst etwas zwischen mir und Gott, also aus meiner Perspektive. Dann bedeutet es etwas für mich zum weltweiten Leib Christi, zur Kirche, zu dieser Gemeinschaft, wo wir ein kleiner Teil von sind. Und als letztes bedeutet es etwas zu meinem Verhältnis zu der Welt, zu den Teilen der Welt, die noch nicht zu Jesus gehören. Und das klingt so ein bisschen an 1. Korinther 11, 26. Dort steht, wir verkünden den Tod des Herrn, also den Tod von Jesus, wenn wir Abendmahl feiern. Das machen wir so lange, bis er wiederkommt. Und das ist eine Verkündigung, wo wir uns selbst etwas vor Augen führen und selbst vergewissern, aber das hat auch eine Funktion der Welt gegenüber. Wir drücken, wenn wir Abendmahl feiern, etwas aus, was uns unterscheidet von Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht zu Jesus gehören. Und wenn wir das feiern, dann drücken wir damit aus, dass wir an den Tod von Jesus für uns und für viele, für diese Welt glauben. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist für mich. Und ich glaube, dass Jesus gestorben ist für meine Nachbarn, die ihn noch gar nicht kennen. Das hat eine missionarische Dimension in sich. Verkündigung ist nie nur etwas nach innen gerichtetes, sondern immer auch etwas Öffentliches, etwas nach außen gerichtetes. Und dieser neue Bund, der meine Beziehung zu Gott völlig neu macht, der mich in Beziehung setzt zu dem, was wir Kirche nennen, dem weltweiten Leib Christi, der hat auch eine Bedeutung für mein Verhältnis zu der Welt, zu meinen Nachbarn, zu Menschen, die all das noch nie gehört haben oder gehört haben, aber nicht glauben. Wir feiern heute Abend mal. Und wir tun das in diesem Wissen um die Bedeutung, wofür dieses Brot steht und wofür dieser Wein steht. Und die Abendmahlsliturgie, die werden wir jetzt gleich mit Liedern singen. Und es beginnt damit, dass wir anfangen, Gott zu danken. Und ich möchte das gerne so machen, dass wir mit kurzen, lauten Gebeten, jede, die mag, Gott einfach Danke sagen. Das darf ein Dank für etwas sein, was wir eben in der Predigt gehört haben. Das darf ein Dank für irgendetwas anderes sein. Für etwas Gutes, was Gott getan hat oder tut, dafür, dass er ist, wie er ist. Lass uns unseren Dank für Gott zusammenlegen und Gott damit danken. Und ich starte und dann darf jeder, der möchte, ergänzen. Jesus, ich danke dir für deine Hingabe.